Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Jesus am Kreuz. Die Dornenkrone. Vielleicht siehst du den Blick so ein bisschen unter dem gesenkten Haupt hindurch. Ein Blick mit Schmerz, mit Leid, mit Ertragen, Aushalten. Ein Blick mit Entschlossenheit. Eigentlich sind wir darin geübt, Leiden und Sterben anzuschauen, zuzuschauen, als Unterhaltung in den Nachrichten. Aber wir sind nicht darin geübt, Leiden und Schmerzen ins Gesicht zu schauen. Wir halten es nicht lange aus, dem sterbenden Jesus ins Gesicht zu schauen. Und deshalb haben wir aus dem Sterben Jesu etwas anderes gemacht. Ein Symbol, eine geometrische Figur, ein Kreuz. Etwas, das wir in Ruhe betrachten können. Etwas, das wir uns sogar als Schmuck umhängen können. Aber nicht heute. Nicht an Karfreitag. Heute am Karfreitag, heute schauen wir dem Sterben von Jesus ins Gesicht und wir halten seine Geschichte aus. Eine Geschichte voll Verzweiflung, Verrat, Verleugnung, Verhör, Verurteilung, Verhöhnung. Eine Geschichte von Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und ich glaube, wir werden beim Blick in diese Geschichte und beim Hinhören, beim Aushalten des Angesichts von Sterben und von Leiden von Jesus etwas finden. Es kann uns etwas geben, das wir brauchen für unser eigenes Leiden und Sterben, für unser eigenes Leben. Also ich lade euch herzlich ein, hier und zu Hause heute dem Leiden und Sterben von Jesus ins Angesicht zu schauen und es auszuhalten miteinander. Heute halten wir den Blick noch etwas länger aus. Heute sehen wir hin, heute hören wir hin. Jesus ging hinaus an den Ölberg. Und als er dahin kam, riss er sich von seinen Freunden los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm herausgekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab. Sie brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer an und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und Jesus wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und als es Tag wurde, versammelte sich der Rat der Ältesten des Volkes und sie sprachen: Bist du der Christus? So sage es uns. Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Und die ganze Versammlung stand auf. Und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Und sie riefen: Kreuzige, kreuzige ihn. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt. Und sie gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand da und schaute zu. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter und gerechter Mann Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Das ist die Geschichte vom Leiden und Sterben von Jesus. Warum Jesus? Warum Jesus? Endlich ist da mal einer, der wirklich gut ist, und dann wird er umgebracht. Und in dieser Geschichte, glaube ich, empfinden wir Resonanz für unsere eigene Geschichte, für unser eigenes Warum, für die Fragen, auf die wir keine Antworten haben, auf unser Leiden und Sterben. In dieser Geschichte finden wir Resonanz für die Geschichte von uns allen als Gemeinschaft, als Menschheit. Da ist immer wieder Fortschritt und da ist immer wieder Leiden und Sterben, Vernichtung und Tod. Und gerade in diesen Tagen bekommen wir das täglich medial serviert, und in diesen Tagen erleben das täglich hunderttausende Menschen, gar nicht weit weg von hier. Viel Leid, viel Sterben, viel Tod, immer wieder unerträglich viel. Und in der Geschichte vom Leiden und vom Sterben von Jesus empfinden wir auch Resonanz für unsere eigene, ganz persönliche Geschichte. Auch da ist immer wieder Fortschritt, viele schöne Dinge, aber da auch Leiden, Sterben, Tod. Und wir kommen an unsere Grenzen, das merken wir auch als Christinnen und Christen, manchmal gerade als Christen. Und wir merken, da ist keine befriedigende, rationale, theologische Erklärung, kein Bibelvers, der alles fein säuberlich einsortiert und dann können wir einen Haken dran machen. Wie sollen wir in der Krise weiter glauben? Warum müssen manche so viel Leid tragen? Wie werden wir sterben? Warum, Jesus? Und dann versuchen wir es mit dem, was die Psychologen Kontingenzbewältigung nennen, also der Umgang mit unerwarteten Schicksalsschlägen, mit krisenhaften Dingen, die unser Leben heimsuchen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Wege, die wir gehen. Das eine ist, wir suchen nach der Ursache, nach einem Schuldigen, nach Fehlern, nach Verbesserungsmöglichkeiten, nach etwas, was wir abschalten, verändern, verbessern können. Und dann sehe ich auf das Sterben von Jesus und da ist nichts. Da ist keine Schuld. Da ist kein Versagen. Da ist kein Fehler. In Jesus geht Gott selbst, der perfekte Gott, den Weg ins Sterben und in den Tod. Im Philipperbrief heißt es, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hat das nicht festgehalten, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ich sehe auf das Sterben von Jesus und ich finde keinen Fehler. Ich finde keine Ursache. Und unsere zweite Methode der Kontingenzbewältigung, umzugehen mit persönlicher Krise und Leiden und Sterben, ist, dass wir an Gott appellieren, dass wir uns einsetzen für ihn, ein gottesfürchtiges Leben führen, lebenslang einzahlen auf das eigene Glaubenskonto, und dann sehe ich auf das Sterben von Jesus und ich stelle fest, da ist nichts. Jesus hat all das viel mehr getan, als du und ich das jemals könnten. Aber da ist keine göttliche Intervention. Da ist kein Ersparen, kein Abfedern von Leid, von Sterben und von Tod durch den, der es könnte. Und Jesus hat das gebetet, Psalm 22, Vers 2, am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Auch der Appell an Gott läuft am Kreuz ins Leere. Und all das, was wir so gelernt haben an Kontingenzbewältigung, also all diese Mechanismen, wie wir mit Leiden und Sterben umgehen, die laufen angesichts des Leidens und Sterbens von Jesus ins Leere. Es scheitert am Sterben von Jesus. Weder die Suche nach Schuldigen noch der Appell an Gott verleiht dem Leiden und Sterben von Jesus irgendeine Berechtigung, irgendeine Erklärung, irgendeinen Sinn. Und die Frage ist immer noch da. Warum Jesus? Und das geht Menschen seit 2000 Jahren so beim Betrachten dieser Szene. Das geht Menschen seit 2000 Jahren so, wenn sie dem Leiden und Sterben von Jesus ins Angesicht schauen. Und das ging den Freunden von Jesus damals auch so, die geflohen sind, die sich versteckt haben aus Angst um ihre persönliche Sicherheit und ich glaube auch, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, das mit anzusehen. Und das ging auch Pilatus so, dem römischen Statthalter, dem mächtigsten Mann damals in der Region. Einer, der den Tod gewohnt war, auch den gewaltsamen, willkürlichen Tod, der ihn oft genug angeordnet hat. Pilatus hat Jesus nur ein einziges Mal persönlich getroffen, soweit wir wissen. Nur einmal. Und er stand dem Leidenden und dann dem sterbenden Jesus gegenüber. Und Jesus steht vor ihm und Pilatus sucht nach Schuld, er sucht nach einem Geständnis, er sucht nach Berechtigung und Bedeutung und Sinn von dem, was da passiert, und er findet es nicht. Johannes 18. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge, erklärt Jesus dem Pilatus. Ich bin dazu gekommen und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Welche Wahrheit? Dass es eine Wirklichkeit gibt, die größer ist als all das hier. Eine Wirklichkeit, von der ich immer wieder gesprochen habe, das Himmelreich, das nahe herbeigekommen ist. Eine Wirklichkeit, in der Gott selbst lebt und erfahrbar ist, in der sein Wille geschieht. Eine Wirklichkeit, in der umfassender Friede herrscht. Shalom. Eine Wirklichkeit, die selbst über den Tod hinausreicht, Pilatus. Und ich bin gekommen, nicht um Sinnlosigkeit und Verzweiflung und Leiden und Sterben dieser Welt aufzuheben. Nicht um auf eure Fragen nach Leiden und Sterben überzeugende Antworten zu geben, die das alles irgendwie gut machen, die das alles irgendwie rechtfertigen würden und wegerklären. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass es diese größere Wirklichkeit Gottes gibt und dass selbst das Leiden und Sterben in dieser Welt die größere Wirklichkeit Gottes nicht aufhebt. Und wer aus der Wahrheit ist, sagt Jesus, der hört meine Stimme. Alle, die mit dieser größeren Wirklichkeit Gottes schon einmal in Berührung gekommen sind, die sich eingelassen haben auf das Himmelreich, die glauben, die vertrauen darauf, dass das wahr ist. Es gibt viele Worte dafür. Alle, die hören mein Leiden und mein Sterben zu sich sprechen, in ihr eigenes Leiden und Sterben hinein, in ihr eigenes Leben hinein, nicht als Antwort, sondern als Zuwendung, als Einladung. Und in dieser Szene, in dieser Begegnung von Pilatus und Jesus, merkt Pilatus, ich kann das nicht. Pilatus sucht nach einem Vergehen, nach einer Schuld, nach einer Ursache, die das Leiden und Sterben von Jesus irgendwie so rechtfertigt, so als Frage, die vor ihm auf den Tisch liegt, und er merkt, er kann das nicht. Und dann sagt er, was ist schon Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Warum, Jesus? Ich sage Pilatus, ich finde keine Erklärung für das Leiden und das Sterben von Jesus, keine Rechtfertigung, keine Bedeutung, keinen Sinn. Lass uns diesen Tag irgendwie hinter uns bringen. Und dann lässt er ihn abführen. Und wir, du, ich, wir heute, Jesus, warum? Mit seinem Leiden und seinem Sterben gibt Jesus uns keine Antwort für unser eigenes Leiden und Sterben, sondern eine Frage, wenn wir es zulassen. Wo bin ich in all dem, Jesus? Wo kann ich hin mit meinem eigenen Leben und mit meinem eigenen Leiden, mit meinem eigenen Sterben? Kann ich zu dir, Jesus? Ich finde, das Leiden und Sterben von Jesus ist nicht nur eine Zumutung, sondern auch eine Zusage, eine Einladung, seine Stimme in deinem eigenen Leiden und Sterben wahrzunehmen, wahrnehmen zu lernen. Deine eigene Geschichte in seiner Geschichte Platz finden zu lassen, deine eigene Suche, deine Ratlosigkeit, deine Hilflosigkeit, deine Ohnmacht bei Jesus zu bergen, dein eigenes Schicksal mit dem Schicksal von Jesus zu verbinden. Was bedeutet das, Ich nehme euch noch kurz rein in zwei Szenen, wo Jesus mit Menschen darüber gesprochen hat, vorher, vor dem Gebet im Garten Gethsemane. Und die erste Szene ist in Johannes 12. Da ist ein Pulk von griechisch sprechenden Pilgern. Sie kommen nach Jerusalem einmal im Jahr und dann haben sie von Jesus gehört und von seinen Jüngern. Und sie treffen zwei von denen, Andreas und Philippus, und sie sagen, wir würden diesen Jesus gerne treffen. Und Andreas und Philippus kommen zu Jesus und sagen, da sind Leute, die wollen dich treffen. Und dann entspinnt sich ein Dialog über die Bedeutung, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Und wir springen da mal mitten rein. Und in Vers 32 in diesem Kapitel sagt Jesus und erklärt ihnen, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wenn ich erhöht werde, am Kreuz hänge, verblute und in dieser Welt sterbe, dann will ich euch alle an mein Herz ziehen. Euch verbinden mit mir, mit der größeren Wirklichkeit Gottes, mit eurer ganzen Schuld und eurer ganzen Scham und eurem ganzen Leiden und Sterben, das möchte ich alles auf mein Herz nehmen. Im Leiden und Sterben von Jesus hält Gott dir einen Mantel hin für deine eigene Ratlosigkeit, für deine eigene Hilflosigkeit, für deine Sinnlosigkeit, für deine Traurigkeit, die du empfindest. Ein Mantel, der dich verbindet mit der größeren Wirklichkeit Gottes. Unangreifbar, unzerstörbar, unauslöschlich. Für alle, die ihm vertrauen. Keine Antwort, die unser rationales Denken bis zu Ende befriedigen würde, aber ein Mantel, in den wir hineinsteigen dürfen, wenn wir uns darauf einlassen. Warum Jesus? In einer zweiten Szene begegnet er Maria und Martha und sie haben gerade ihren Bruder verloren, den Lazarus. Und sie stecken knietief drin in Leiden und Sterben. Und dann kommt Jesus, zu spät. Lazarus ist schon tot. Und sie laufen ihm entgegen und viele von euch kennen diese Geschichte, wie sie dann sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das alles nicht passiert. Und Jesus erklärt ihnen wieder, was es auf sich hat mit Leiden und Sterben und der größeren Wirklichkeit Gottes. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Also das Leiden und Sterben von Jesus kann nichts daran ändern, wer Jesus ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es kann auch deshalb nichts ändern an deiner Verbindung mit dieser größeren Wirklichkeit Gottes. Wie Jesus, so wirst auch du leiden und sterben und ich auch in dieser Welt. Ja. Und doch werden wir leben in der größeren Wirklichkeit Gottes. Wenn wir unsere eigene Geschichte mit seiner Geschichte verbinden, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir zu ihm beten und ihm sagen, ja, Jesus, ich will das. Ich verstehe das Warum nicht. Ich höre von dir keine Antwort, aber ich nehme die Frage wahr und ich antworte, ja, ich will das. Dann wirst du nimmermehr sterben. Dann wird dein Leiden und Sterben in dieser Welt übergehen in ein neues Leben, in einer größeren Wirklichkeit Gottes. Unangreifbar, unzerstörbar, unauslöschlich. Aber noch nicht. Noch ist es nicht so weit. Heute ist Karfreitag, nicht Ostersonntag. Heute betrachten wir das Leiden und Sterben von Jesus, nicht seine Auferstehung. Und wir sollten das Leiden und Sterben von Jesus nicht überspringen. Wir sollten es nicht vorspulen. Wir sollten es nicht theologisch sezieren und begründen und irgendwie wegsortieren und ins Archiv packen. Denn es ist das Betrachten und das Sterben, das Betrachten des Leidens und Sterbens von Jesus, das uns einlädt, das dich einlädt, mich einlädt, dein eigenes Leiden und Sterben in seine Geschichte, in sein Leiden und Sterben hineinzulegen und darin Gottes Nähe und Zuwendung und Trost für dich wahrzunehmen, wiederzufinden. Und deswegen hilft uns das Leiden und Sterben von Jesus anzuschauen. Es hilft uns zu erkennen, dass unser eigenes Leiden in seinem Leiden aufgenommen und aufgehoben und geborgen ist. Es hilft uns, uns mit diesem Jesus zu verbinden und den Blick auf die größere Wirklichkeit Gottes zu richten. So wie der Apostel Paulus das einmal beschrieben hat in Philipper 3, ab Vers 10, wo er sagt, Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und dann etwas später, ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist mein Gebet für dich heute. Hier in der FEG Wetzlar, zu Hause, wo auch immer du zuschaust, und auch für mich selbst. Dass du auf das Leiden und Sterben von Jesus schaust und dass du erkennst, wie Gott dir darin einen Mantel hinhält für dein eigenes Leiden und dein eigenes Sterben. Und dass du dein Leiden in ihm birgst, dein Sterben in ihm birgst, dein Leben in ihm birgst. Und dass du in all dem ganz neu, im Anschauen vom Leiden von Jesus Christus, ergriffen wirst. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.